Unaufhaltsam, so heißt unsere neue Gottesdienstserie. Wir wollen gemeinsam in die Apostelgeschichte schauen und wir werden das in mehreren Abschnitten tun, einmal in diesem Jahr bis Mitte November ungefähr und dann in noch zwei weiteren Abschnitten im nächsten Jahr. Unaufhaltsam, so verbreitet sich die Botschaft der rettenden Liebe Gottes nach der Himmelfahrt Jesu. Von Jerusalem bis ins Zentrum der damaligen Welt nach Rom und bis heute in der ganzen Welt. Und davon erzählt die Apostelgeschichte. Jesus hatte seinen Jüngern den Auftrag gegeben, wenn der Geist, der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Und Rom war das Zentrum der damaligen Welt. Viele Händler kamen nach Rom, man tauschte sich aus, man nahm die neuesten Nachrichten wieder mit. Und das war damals klar, wenn die gute Nachricht bis nach Rom kommt, dann kommt sie von dort bis ans Ende der Welt. Und diese Bewegung ist der rote Faden der Apostelgeschichte. Und dabei wird klar, Gott ist der Handelnde durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nichts kann ihn aufhalten, der Menschen und Städte verändert und das auch heute noch tut. Und wir haben denselben Auftrag, Menschen mit Jesus bekannt zu machen und denselben Heiligen Geist, der in uns lebt. Und daher werden wir uns anschauen, was diese ersten Jahre gekennzeichnet hat und was wir daraus für unser Heute lernen können und werden hoffentlich motiviert für unser eigenes Leben. Wir werden verschiedene Personen und Gemeinden und ihre Geschichten kennenlernen und das ist total spannend, aber es ist nicht der Schwerpunkt. Deshalb bekommen wir in dieser Apostelgeschichte nie eine vollständige Biografie. Auch der Jünger Petrus gerät irgendwann aus dem Blick der Erzählung, weil es um die Ausbreitung des Evangeliums nach Rom geht. Manche Gebiete, von denen wir später in einzelnen Briefen erfahren, wo das Evangelium hingekommen ist, die werden in der Apostelgeschichte gar nicht erwähnt. Es ist interessant, von einzelnen Gemeinden und ihren Anfängen zu hören, aber auch hier werden wir merken, die Apostelgeschichte ist eine Inspiration und ein Vorbild, aber wir erhalten keine Norm, wie eine Gemeinde aufgebaut sein muss. Wir erfahren einige Details aus Jerusalem, aber wie die anderen Gemeinden aussehen, erfahren wir nur sehr wenig. Und das ist wichtig, weil die Apostelgeschichte ist von der Form her, wie wir sie lesen und verstehen müssen, ein Geschichtsbericht. Und gerade deshalb müssen wir aufpassen, welche Schlüsse wir für uns daraus heute ziehen. Erzählungen beantworten nicht immer alle Fragen, die wir haben. Sie vermitteln auch nicht direkt eine theologische Lehre. Manchmal lesen wir nur, wie etwas war, aber wir erfahren nicht, warum das so war oder ob das gut oder richtig war. Das müssen wir anhand anderer Stellen aus der Bibel beurteilen. Und genauso, was wir für uns daraus lernen können. Im Alten Testament scheint uns das meistens klar zu sein. Wir würden nicht auf die Idee kommen, ein Vlies auszulegen wie Gideon bei einer wichtigen Entscheidung. Das ist nicht die Methode, die wir für uns immer anwenden sollten. Aber bei der Apostelgeschichte ist uns das nicht immer so klar, weil sie ist uns viel näher. Sie beschreibt nämlich einen Abschnitt der Geschichte Gottes mit den Menschen, in dem wir uns heute noch befinden. Nämlich nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig ist das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, einmalig. Vieles von dem, was wir lesen, passiert zum ersten Mal. Und oft gibt es kein sich wiederholendes Muster in diesen Ereignissen. Sie werden einfach nur beschrieben, sie ereignen sich in einer Kultur, die sich von unserer unterscheidet. Das bedeutet also, wenn wir erkennen, dass es die Absicht des Autors ist, durch die Erzählung etwas zu lehren, dann können wir das für uns heute anwenden. Ansonsten können wir etwas auf unser Leben als Norm nur dann übertragen, wenn wir es als Lehre an anderer Stelle, zum Beispiel in den Briefen, wiederfinden. Und das möchte ich ganz kurz mit zwei Beispielen veranschaulichen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 6, was wir uns angucken werden, da werden Leuten in der Gemeinde Verantwortung übertragen als Leiter. Aber es ist keine Norm, dass das immer genau so aussehen muss. Aber wir können daraus lernen, dass es gut und sinnvoll ist. Oder wir lesen, dass die Gemeinde in Jerusalem täglich zusammen war und dabei auch Abendmahl gefeiert hat. Und wenn wir das so lesen, dann wissen wir, dass Jesus gesagt hat, wir sollen Abendmahl feiern. Und das werden wir heute tun. Und dann lesen wir in den Briefen, dass es wichtig ist, uns als Gemeinde zu treffen. Aber nirgendwo wird als Voraussetzung gesagt, dass das täglich geschehen muss. Wir können uns aber das Leben der Gemeinde in Jerusalem anschauen und uns motivieren lassen, wie sie gelebt haben, und uns fragen, wie wir das heute für uns als Gemeinde umsetzen können. Und ich möchte gerne starten mit Apostelgeschichte 1, die ersten Verse bis Vers 11. Im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn gesehen habt. Der Arzt Lukas ist der Schreiber dieser Apostelgeschichte. Er hat auch schon das Lukas-Evangelium geschrieben über das Leben Jesu, und das hier ist sein zweites Werk, die Apostelgeschichte. Wer Theophilus ist, der Empfänger, das wissen wir nicht. Das kann eine reale Person sein, der Lukas hier schreibt, aber das kann auch ein Pseudonym sein, denn Theophilus heißt übersetzt Gott lieb, der, der Gott liebt. Insofern können Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte auch an alle Menschen geschrieben sein, die Gott lieben. Und damit auch an uns heute. Und Lukas berichtet, wir lesen das am Anfang seines Evangeliums, was er nachgeforscht hat, was er geprüft hat, was er zusammengetragen und geordnet hat. Und dann ist er schließlich als Reisebegleiter von Paulus Teil der Apostelgeschichte und Augenzeuge dessen, was er schreibt. Die ersten Verse hier bis zur Himmelfahrt Jesu sind wie bei der Fortsetzung eines vorherigen Buches ein kurzes Aufgreifen der Geschehnisse. Und dabei erfahren wir noch ein paar Details mehr als im Lukas-Evangelium. Jesus, der Sohn Gottes, hatte gelitten. Er war gestorben und ist dann wieder auferstanden. Er hatte seinen Jüngern viele Beweise für seine tatsächliche Auferstehung gegeben. Innerhalb von 40 Tagen, so lesen wir hier, das ist die Zeitspanne zwischen Ostern und Himmelfahrt, erscheint er seinen Jüngern immer wieder. Er redet mit ihnen, er isst mit ihnen und er lehrt sie. Und Paulus schreibt an anderer Stelle davon, dass Jesus einmal 500 Menschen auf einmal erschien. Also er war kein Gespenst, das war nicht nur eine Einbildung von ein paar Leuten, das war nicht nur in den Gedanken der Menschen auferstanden, sondern ganz real. Er lud die Jünger sogar ein, ihn anzufassen. Jesus lebte. Und das muss für die Jünger das Größte gewesen sein, ihm am Ostersonntag zu begegnen. Freude, Ehrfurcht, Staunen, neue Hoffnung, Begeisterung. anfänglich vielleicht auch berechtigte Zweifel und Fragen, ein Gefühlsmix, den wir kaum nachvollziehen können. Und eine dieser Fragen, die die Jünger bewegte, war: Wann wird Jesus das Reich in Israel wiederherstellen? Sie hatten ein Bild im Kopf, das war ihre Vorstellung auch schon ganz am Anfang, dass Gott sichtbar sein Reich in Israel aufrichten würde und sie von der Herrschaft der Römer befreien würde. Und die Jünger waren immer noch auf Israel fixiert. Und Jesus antwortete ihnen, dass nur Gott Tag und Stunde kennt. Und er sagt damit indirekt, dass er sichtbar wiederkommen und sein Reich auf der Erde aufrichten wird. Aber sein Gedanke war etwas, das die Jünger noch nicht verstanden, wie wir im Laufe der Apostelgeschichte sehen werden, und auch jetzt nicht, als er ihnen den Auftrag gab, ihn zu verkünden. Sein Gedanke war, dass sich das Reich Gottes schon jetzt ausbreitet. Durch die Jünger. Überall da, wo Menschen anfangen, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen und ihr Leben nach ihm auszurichten. Und dass dieses Reich nicht nur beschränkt ist auf Israel, sondern dass die Botschaft von der Rettung, von dem, was Jesus dort am Kreuz getan hatte, von seiner Auferstehung, von der Versöhnung und Vergebung mit Gott, dass das allen Menschen gilt. Und Jesus hat es in einem Gleichnis mal ausgedrückt wie ein Senfkorn, ein kleines Korn, das wächst und immer größer wird. Und heute, 2000 Jahre danach, sehen wir, wie das gewachsen ist und wie das passiert ist. Und bis dahin sollten die Jünger aber warten auf den Heiligen Geist. Und Jesus hatte gesagt: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, dann käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Es ist der Geist Gottes, den Jesus sendet, der ihn groß macht und der in den Gläubigen wohnen würde. Aber was heißt das, dass der Heilige Geist kommt? War der nicht schon lange in der Welt am Wirken? Der wesentliche Unterschied zum Alten Testament besteht darin, dass der Geist permanent, dauerhaft in den Gläubigen wohnt. Während er vorher nur bei besonderen Personen und für besondere Zwecke gegeben wurde und auch wieder genommen wurde. Und ich weiß nicht, ob wir das verstehen, weil für uns ist das heute ein Stück weit fast schon normal. Aber mit Pfingsten beginnt nicht mehr und nicht weniger als eine neue Epoche in der Geschichte. Der Heilige Geist würde die Jünger befähigen, Zeuge von Jesus zu sein. Das konnten sie nicht aus eigener Kraft. Und das ist eine ganz wichtige Feststellung in der Apostelgeschichte. Wir werden in jedem Kapitel sehen, wie der Heilige Geist wirkt und die Menschen gebraucht und führt. Es geht nicht ohne ihn. Und das sollten wir uns für unser eigenes Leben auch ganz bewusst machen. Und schließlich ist Jesus weg und zwei Engel erklären den Jüngern, die ihm immer noch nachschauen, dass Jesus auch auf diese Art und Weise wiederkommen wird. Und daran glauben wir und darauf warten wir auch heute, dass Jesus eines Tages wiederkommt, sichtbar für alle Menschen, und dass er sein Reich dann auch aufrichten wird. Aber zunächst sollten die Jünger warten auf den Heiligen Geist, warten auf Gottes Timing. Und dieses Thema Warten, das zieht sich wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel. Abraham bekommt die Verheißung eines Sohnes und wartet. David wird als Teenager zum König gesalbt und muss warten, bis er tatsächlich auf dem Thron sitzt. Das Volk Israel wartet auf den verheißenen Retter. Die Jünger warten auf den Heiligen Geist und wir warten auf das Wiederkommen Jesu. Unser ganzes Leben besteht immer wieder aus Wartezeiten. Warten im Wartezimmer. Warten an der Kasse im Supermarkt. Warten an der Toilette, meistens eher die Frauen, nicht so die Männer. Warten auf die Eltern, vor allen Dingen nach dem Gottesdienst. Und warten auf die Kinder, vor allen Dingen vor dem Gottesdienst. Warten, endlich einen Führerschein zu haben. Warten, dass die Schule vorbei ist. Die Ausbildung, das Studium. Warten darauf, endlich sein eigenes Geld zu verdienen. Warten auf den Urlaub, auf den Partner, auf die Kinder, Warten darauf, dass die Kinder aus dem Haus sind. Warten, dass die Kinder zu Besuch kommen. Warten auf die Enkelkinder, warten auf die Rente. Und dann gibt es noch schmerzhafte Formen von Warten. Warten auf die Diagnose vom Arzt. Und wenn wir das vorhin so gesungen haben, und ich fand das ganz stark, dass ihr hier vorne singt, diese Lieder, dass Jesus der Waymaker, der Wegmacher ist, der Wegbereiter. Und wir davor gesungen haben, dir gehört mein Lob, egal was du mir gibst und egal was du mir nimmst. Und wir warten darauf, dass Gott eingreift, so oder so, dass er etwas tut an eurem Papa, der auf Intensivstation liegt. Und wir beten für ihn. Und wir warten. Vielleicht wartet jemand hier heute Morgen, dass der Krebs besiegt wird, dass die Schmerzen aufhören. Vielleicht warten wir auf Besuch, weil wir sonst so einsam sind. Wir warten auf das Ende der Beziehungskrise. Wir warten darauf, endlich wieder Arbeit zu haben. Es gibt so viele Situationen, wo wir warten und was wir manchmal auch nicht verstehen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, es gibt auch ein falsches Warten. Manche Menschen warten auf den perfekten Moment und er kommt nie. Manche Menschen warten immer darauf, dass Gott ihnen sagt, was sie tun sollen und kommen nie in Bewegung. Und Gott traut dir zu, eigene Entscheidungen zu treffen und ihn darin mit einzubeziehen. Er wird dich nicht ins Verderben laufen lassen. Er hat dich begabt und befähigt und als Menschen, der ihm vertraut, auch mit seinem Geist ausgestattet. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte, wie die Apostel Pläne machen und vorwärts gehen und Gott sie darin lenkt. Er hat dich in ein Umfeld gesetzt, er hat dir einen Auftrag gegeben. Dafür brauchst du keine extra Aufforderung, sondern du musst vielleicht deine Angst und deinen inneren Schweinehund überwinden. Trotzdem gibt es Situationen, wo wir spüren, dass der richtige Zeitpunkt noch nicht da ist oder wo Gott uns einen Stopp setzt, wo wir warten müssen. Und er gibt uns darin eine Zusage. Sprüche 10, Vers 28, das Warten der Gerechten führt zur Freude. Und Jeremia schreibt in den Klageliedern, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, der auf ihn wartet, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Darum ist das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Vielleicht brauchst du heute Morgen oder vielleicht bist du heute Morgen in so einer Wartezeit? Dann lass dich ermutigen, auf Jesus zu vertrauen und auf sein Timing zu warten. Und letzten Endes gibt es dieses große Warten, was uns alle betrifft. Wir alle warten auf das Wiederkommen Jesu. Wie können wir Wartezeiten, egal ob im Kleinen oder im Großen, gestalten? Was können wir von den Jüngern lernen? Was haben die Jünger gemacht? Ich lese die Verse 12 bis 14. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Die Jünger haben aktiv gewartet. Sie haben sich nicht einfach zurückgezogen, nichts getan, abgewartet. Was sie kennzeichnet, ist etwas, was wir durch die ganze Apostelgeschichte hindurch beobachten werden. Und das Erste ist, dass sie in enger Gemeinschaft lebten. Sie warteten nicht alleine, sondern zusammen. Wir lesen später, dass sich insgesamt 120 Menschen dort in diesem Raum mit den Jüngern trafen. Also vielleicht so viele wie heute Morgen. Wenn du alleine bist, dann bist du schneller entmutigt. Du gibst in einer Wartezeit oder in einer Krise schneller auf. Aber gegenseitig, und das merken wir gerade, kann man sich tragen, sich unterstützen, sich ermutigen. Sich ermutigen, den Blick auf Jesus zu richten, seinen Verheißungen zu glauben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Wer sind deine Personen, mit denen du eine solche Gemeinschaft lebst oder leben kannst? Das Zweite ist, was wir sehen, sie beteten anhaltend. Wann immer sich den Jüngern ein Problem in den Weg stellte, trafen sie sich zum Beten. Sie beteten anhaltend, also nicht ein paar Minuten und das war's, sondern stundenlang, nächtelang. Und sie taten das in großer Einmütigkeit. Das heißt, sie stimmten überein in dem, was sie beteten. Da war eine große Einheit, ein tiefes Miteinander, ein gegenseitiges Interesse aneinander, ein Wissen umeinander. Von David lesen wir einmal, als er in einer Krise war, er stärkte sich im Herrn. Das bedeutet, er suchte die Gegenwart Gottes. Er betete, er schüttete sein Herz vor Gott aus. Wie reagierst du in einer Wartezeit, in einer Krise? Läufst du vor Gott weg oder läufst du zu ihm hin? Und das Dritte, dass die Jünger das Wort Gottes lasen und sich darin auskannten. Sie lasen die Bibel und hörten auf Gottes Reden. Natürlich hatten die Jünger damals noch keine Bibel wie wir heute. Aber unmittelbar nach dem eben gelesenen Bibeltext, da geht es damit weiter, dass einmal in so einer Gebetszeit Petrus aufsteht und erklärt, dass es von der Schrift her notwendig sei, dass sie Judas, der Jesus verraten hatte, durch eine andere Person ersetzen, um wieder 12 Apostel zu sein. Gott hatte zu ihnen während einer Gebetszeit gesprochen, vielleicht beim Lesen einer Schriftrolle. Und jetzt nahmen sie diesen Impuls auf und sie setzten ihn um. Liest du in deiner Bibel und bist du offen für Gottes Reden? Auch dann, wenn du wartest, auch dann, wenn du sein Reden vielleicht schon länger nicht mehr gehört hast, lässt du nicht los. Es gibt Untersuchungen von Menschen, die in Krisen sind und die geistlich immer mehr eingehen. Und das Erste, was Menschen nicht mehr tun, wenn sie in einer Krise sind, wurde dort festgestellt, ist, sie lesen nicht mehr in Gottes Wort. Und sie nehmen Gott damit eine Möglichkeit, zu ihnen zu reden. Sie nehmen die Möglichkeit, sich selber, dass Gott seine Verheißungen, die er in diesem Wort gibt, in ihr Leben hineinleben kann. Also halte fest und lies weiter in der Bibel. Und das Vierte ist, sie waren geduldig und sie taten ihren Teil. Im Jakobusbrief lesen wir, haltet geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass er auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Nächsten Sonntag feiern wir Erntedankfest. Aber ihretwegen, wegen dieser kostbaren Ernte, fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Was macht der Bauer? Er wartet, okay, aber er wartet ja nicht nur, sondern er bearbeitet den Boden. Er sät, er düngt. Er tut seinen Teil. Aber es gibt auch einen Teil, den kann er nicht tun, den kann nur Gott tun. Und wenn du dich in einer Wartezeit befindest, was ist der Teil, den du tun kannst? Wir lesen davon, wie Petrus uns ermutigt, ein heiliges Leben in der Ehrfurcht vor Gott zu leben, gerade in den Wartezeiten unseres Lebens und dann nicht alles über Bord zu werfen, weil wir wissen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und wenn wir heute darauf warten, dann sollen die Menschen an uns Jesus erkennen. Und dann ist unser Teil, dass wir den Menschen, die vielleicht gerade jetzt den Mut verlieren, die verzweifelt sind angesichts der Situation, die aktuell herrscht, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, wie es weitergeht. Und es werden immer mehr. Und ich habe gestern Abend davon erzählt, dass ich letzte Woche mehrere solcher Gespräche gehabt habe. Und dann dürfen wir auf Jesus hinweisen. dass wir uns an ihn wenden können, dass er für uns sorgen möchte, dass es eine Hoffnung für dieses Leben und darüber hinaus gibt. Und dann können wir für die Menschen beten und wir können ihnen praktisch helfen, wenn das geht, und sie einladen, Gott mehr kennenzulernen. Geduld wird im Neuen Testament auch mit Langmut übersetzt. Und ich finde, das trifft es ganz gut, denn manchmal brauchen wir lange Mut, einen langen Atem, während wir warten. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen ermutigen mit zwei Bibelstellen. Egal in welcher Situation du bist, worauf du ganz persönlich wartest, wovor du vielleicht Angst hast, was dir gerade Sorgen macht. Diese zwei Bibelstellen sind Gottes Zusagen für dich. Genauso wie das Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern werden, was dir zeigt, dass Gott dich sieht und dich liebt und für dich sorgt. Er hat sein eigenes Leben für dich gegeben. Und wenn du in so einer Wartezeit bist, dann leb in Gemeinschaft, such dir Menschen, die mit dir gehen. Bete anhaltend. Lies die Bibel und hör auf Gottes Reden und sei geduldig und tu deinen Teil. Und vielleicht möchtest du auch, dass jemand mit dir oder für dich gleich betet während der nächsten Lieder, ob zu diesem Thema oder zu etwas ganz anderem. Dann kannst du während der folgenden Anbetungszeit gern nach hinten kommen, wo Personen stehen, die gerne für dich beten. Hier die zwei Bibelverse für dich. Hebräer 10. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und Jesaja 40. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Lasst uns zu den nächsten Liedern gemeinsam aufstehen. Und wer möchte, kann gerne nach hinten zum Beten kommen.